reden, nur mit uns.
Sie hören den Podcast
der Experten in eigener Sache.
Hallo an alle Zuhörer. Heute sind wir an der Volkshochschule Dresden bei Annika Krenz.
Hallo, ich bin Annika Krenz.
Wir wollen die ersten Fragen über dich selbst so machen, was deine Aufgabe in der Volkshochschule ist.
Okay, also ich arbeite an der Volkshochschule Dresden als Referentin für barrierefreies Lernen. Referentin ist ein schweres Wort. Und zwar mache ich eigentlich alles das, was mit den Themen leichte Sprache zu tun hat. Also bei mir ist es jetzt nicht nur so, dass ich Lehrerin bin, bei mir ist es nicht nur so, dass ich Anmeldungen mache, sondern ich mache eigentlich komplett alles drumherum, was mit den Themenkomplexen leichte und einfache Sprache zu tun hat. Also das bedeutet, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel Flyer, Programmhefte in leichter Sprache. Ich plane Kurse in leichter Sprache. Das bedeutet, dass wir dort nicht nur drauf gucken, wie ist die Sprache? Ist die wirklich leicht verständlich? Sondern dann gucken wir auch drauf, wie geeignet sind die Räume, wie viele Teilnehmende können kommen und so weiter und so fort. Dann mache ich die Anmeldung. Das bedeutet, ihr könnt bei mir anrufen, ihr könnt mir E-Mails schreiben, ihr könnt bei uns vor Ort vorbeikommen und ihr könnt euch bei mir anmelden. Ich mache Beratungen und dann unterrichte ich auch ab und zu selber. Selten. Aber ab und zu mache ich auch das. Genau. Das sind erstmal so ganz grob meine Aufgaben an der Volkshochschule. Verständlich gewesen?
Wir haben alles verstanden. Gut.
Da kommen wir erstmal zu deinem berühmten Werdegang. Die Frage ist, wie du überhaupt zur Volkshochschule gekommen bist und wie das Ganze sich entwickelt hat, sozusagen das Interesse dazu gekommen ist und die ersten Kontakte sozusagen geknüpft hast.
Okay. Das ist eigentlich relativ unkompliziert. Ich habe bis 2013 studiert, beziehungsweise mein Masterstudium abgeschlossen. Ich bin studierte Germanistin und Historikerin. Also es bedeutet, ich habe mich mit Deutsch und Geschichte beschäftigt im Studium. Habe aber nicht auf Lehramt studiert, sondern habe auf Fach studiert. Das bedeutet, ich kann alles machen und gar nichts, außer Lehrer. Und habe mich dann damals entschieden als Vertiefung, dass ich gerne so ein bisschen in die Richtung Öffentlichkeitsarbeit gucken möchte. Also wie erreichen wir Zielgruppen, wie sprechen wir Zielgruppen an? Und weil, als ich mit dem Studium fertig war, ich war 23, war es jetzt nicht unbedingt so, dass jemand auf mich gewartet hat und gesagt hat, hier, Frau Krenz, wir geben Ihnen einen Job. Und dann habe ich mich umgeguckt und bin eigentlich durch einen Zufall zur Volkshochschule gekommen als FSJlerin. Also ich habe ein freiwilliges soziales Jahr an der Volkshochschule gemacht und habe dort dann eben angefangen, mich mit dem Bereich barrierefreies Lernen zu beschäftigen und habe dann einen Projektantrag gestellt, während ich FSJlerin war. Und so bin ich zur Volkshochschule gekommen und immer hier geblieben. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 11 Jahren. Also nie was anderes gemacht, außer VHS.
Seit wann gibt's die Volkshochschule?
Puh. Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen. Da hätte ich mich gut drauf vorbereiten müssen. Kann ich jetzt so ad hoc gar nicht sagen. Ich würde fast sagen, Gründung ist 1920 gewesen. Also schon wahnsinnig, wahnsinnig lang ist. Die Volkshochschule Dresden hatte meines Wissens tatsächlich noch nicht ganz so lange her 100-jähriges Bestehen. Also es gibt's sehr, sehr lange. Und eigentlich aus der Aufgabe heraus, meines Wissens, Weiterbildung für die arbeitende Bevölkerung anzubieten. Also gar nicht unbedingt für intellektuelle bzw. studierte Menschen, sondern eigentlich eher für die, die wirklich am Fließband stehen und so weiter. Genau, aus der Tradition sind wir eigentlich gekommen. Nagelt mich darauf aber nicht fest.
Wie seid ihr so in den Jahren so gewachsen, also sozusagen, wie seid ihr gewachsen in der Form und habt euch so weiterentwickelt? Und vor allen Dingen, wie ist das ganze Netzwerk so zustande gekommen?
Ja, wie sind wir so gewachsen? Also tatsächlich, als ich angefangen habe, das Erste, was ich sagen muss, also personell sind wir nie gewachsen. Also nicht in meinem Bereich, nicht im Bereich barrierefreies Lernen. Ich bin von Anfang an mit einer Vollzeitstelle hier an der Volkshochschule. Also ich habe 40 Stunden die Woche. Und das ist auch nicht mehr geworden bisher. Also das hat sich nicht verändert. Was sich natürlich verändert hat, ist, dass wir mittlerweile sehr viel mehr Kurse in dem Bereich anbieten. Und das kommt eigentlich einfach nur daher, dass wir natürlich gute Netzwerke aufgebaut haben. Ne? Also das ist einfach, das hat viele Jahre lang gebraucht. Also als ich angefangen habe 2013, musste man dann erstmal auch feststellen, okay, was gibt es eigentlich schon in der Stadt Dresden? Wer macht denn eigentlich schon Bildung? Wer macht denn Bildung in leichter und einfacher Sprache? Damals übrigens noch niemand. Also das, wir waren mit die Einzigen. Und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt, dass wir Partner gesucht haben, natürlich auch Partner sowohl bei Trägern der Behindertenhilfe, aber auch Partner in der Stadt, also sei es in der Stadtverwaltung oder sei es auch andere Bildungsträger. Und das ist einfach in dem Bereich Inklusion und barrierefreies Lernen dauert das sehr. Und deswegen war das gerade in der Anfangszeit, hatte ich sehr wenig Kurse, habe sehr viel eigentlich auch so diesen Alphabetisierungsbereich gemacht und seit 2017 eigentlich auch einen ganz, ganz starken und großen Fokus auf die Thematik politische Bildung, worüber wir uns ja auch kennen, genau.
Wie finanziert sich die Volkshochschule?
Auch wieder so eine Frage, wo ich jetzt tatsächlich nur Halbwissen teilen kann. Also es ist tatsächlich so, dass die Volkshochschule sich über unterschiedliche Mittel finanziert. Einerseits über die Teilnahmebeiträge, über Projektfinanzierungen und als drittes auch über Förderungen vom Land, die sogenannten institutionellen Förderungen. Das sind so die drei Ebenen, worüber sich die Volkshochschule finanziert. Genau. Und auch von der Stadt. Oh, das muss ich auch dazu sagen. Also vom Stadt und vom Land gibt es Geld für die Volkshochschule. Genau.
Wie viele Kurse macht die VHS pro Jahr?
Oh Gott, ihr grillt mich echt. Tatsächlich auch was. Also wir machen wahnsinnig viele Kurse. Ich habe tatsächlich kein Programmheft von uns mit. Ich kann es euch leider nicht korrekt sagen. Es sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Kurse. Ich kann euch sagen, dass ich alleine in meinem Bereich pro Semester, also im halben Jahr, circa 50 Kurse anbiete. Und mein Bereich ist klein. Also meins ist auch nur ein Teilbereich. Und die Volkshochschule besteht aus sechs großen Bereichen. Also wir sind definitiv über 1000 Kurse pro Jahr, die wir anbieten. Aber also Zahlen, das ist echt sowas, bin ich nicht ganz so gut drin.
Was ist ein Semester?
Genau, also wir arbeiten mit Semestern. Ein Semester ist 6 Monate bei uns. Das ist immer 6 Monate. Es ist einfach ein halbes Jahr. Und das ist quasi so unsere Zeitrechnung, in der wir auch Kurse veröffentlichen. Also wir veröffentlichen immer ein Frühjahrs- und Sommersemester und ein Herbst- und Wintersemester. Da gibt's immer jeweils ein Programmheft dazu. Es gibt aber auch Volkshochschulen, die arbeiten mit anderen. Also die haben zum Beispiel ein Jahresprogramm oder alle 3 Monate und so weiter. Genau.
Gibt's in der Volkshochschule Prüfungen wie in normalen Schulen?
Das ist immer so die Frage, was sind Prüfungen wie in normalen Schulen? Also ich glaube, ich verstehe, was ihr meint. Also sowas, ihr meint sowas wie Klassenarbeiten, oder? Also ist das sowas? Ja?
Beispiel während des Semesters, wenn das Semester zu Ende ist, ob man dann eine Prüfung bekommt, um weiterzukommen.
Und natürlich denkt man dann sofort bei Prüfungen Volkshochschule an die Sprachprüfung und so weiter, dass dann auch entsprechende Zertifikate verliehen werden. Ist das nicht nur in Sprachen möglich, sondern auch in anderen Bereichen, genau?
Also das Klassische ist natürlich, dass das eher bei den Sprachen ist. Also zum Beispiel bei Englischkursen, bei Französischkursen, da gibt es zertifizierte Kurse. Dort schreibst du am Ende eine Prüfung und bekommst dann ein Zertifikat. Also daher auch wird das Wort zertifiziert auch abgeleitet. Ich würde jetzt sagen, die Regel ist es nicht mit den Prüfungen, weil wir anders arbeiten, ne? Also wir sind anders als Regelschulen. Kommt ihr, wenn ihr zu uns kommt, freiwillig und ihr habt Bock drauf. Und das bedeutet auch, ihr nehmt regelmäßig dran teil. Und wenn ihr regelmäßig an den Kursen teilnehmt, könnt ihr eine Teilnahmebestätigung bekommen. Und damit habt ihr dann auch einen Nachweis, dass ihr teilgenommen habt. Aber wir arbeiten jetzt im Regelfall nicht unbedingt mit dieser Benotung, genau.
Gibt es Menschen mit Behinderung als Kursleiter, auch mit geistiger Behinderung?
Ja, ziemlich einfach. Ja, also mit sogenannten geistigen Behinderungen beziehungsweise mit Lernschwierigkeiten gibt es also entweder als, wir nennen das Tandem, das bedeutet dann, dass ein Mensch mit Lernschwierigkeit zusammen mit einem Mensch ohne Lernschwierigkeiten unterrichtet. Dort haben wir jetzt zum Beispiel einen Computerkurs, der ist voll tatsächlich auch. Arbeiten wir damit, aber wo es auch ganz üblich ist und schon immer üblich ist, ist bei der deutschen Gebärdensprache. Die Dozenten für die deutsche Gebärdensprache sind Muttersprachler, das bedeutet, sie sind gehörlos, genau. Und ansonsten haben wir das natürlich auch in anderen Bereichen. Man muss aber auch dazu sagen, wir wissen natürlich auch nicht immer, welche Behinderungen unsere Dozenten mitbringen, also auch gerade im psychischen Bereich. Wenn es um diese Hilfe zur Selbsthilfe geht, ist es ganz, ganz üblich, dass das auch Menschen durchaus sind, die entweder psychische Krisen durchlitten haben oder die in irgendeiner Art und Weise auch Psychiatrieerfahrung haben. Also es ist nicht immer ganz klar für uns, wer hat jetzt welche Vorerkrankung, aber das ist jetzt auch kein Ausschlusskriterium, um bei uns zu unterrichten. Genau, ja.
Gibt es vor allen Dingen Dozenten in Rollstühlen, die in Rollstühlen sitzen und die Menschen unterrichten?
Ich bin ganz ehrlich, wir haben wahnsinnig viele Dozierende und ich kenne nicht jeden. Dazu muss man auch wissen, wir haben ganz, ganz viele Unterrichtsorte auch. Also die Anstraße ist nur ein Unterrichtsort von uns und das ist unser Hauptgebäude. Mir ist jetzt keiner bekannt. Also das ist jetzt nicht so, dass mir sofort eine Person im Rollstuhl einfallen würde, die stimmt nicht. Die Ines ist Dozentin bei uns. Genau. Also die Ines unterrichtet bei uns auch im Tandem. Zusammen mit So Mackert, die macht bei uns die Fortbildungen für uns Mitarbeitenden der Volkshochschule. Also ja, Ines, also ja, doch, es gibt Dozierende im Rollstuhl, aber wenig, würde ich jetzt so sagen. Nicht in der Regel, genau.
Was ist dein Lieblingskurs in der Volkshochschule?
Jetzt kann ich nur verlieren. Wow, mein Lieblingskurs in der Volkshochschule. Wenn das meine Kollegen hören. Also ich mache tatsächlich sehr, sehr gerne Kochkurse und wir haben in der VHS Gurbitz haben wir ein sehr offenes Kochkurskonzept. Da bin ich aber befangen, weil den Kurs plane ich und das war meine Idee. Und ich würde immer sagen, ich finde die Idee total geil und total super. Und da ist es im Prinzip so, dass dort eine Kochdozentin da ist und meistens auch jemand von uns von der Volkshochschule. Und dann wird mit Essen gekocht, was eigentlich übers Ablaufdatum ist. Also da wird im Prinzip, genau, also mit Lebensmitteln, die man sonst wegschmeißen würde. Und da haben wir einmal dieser eine Sache, dass wir da kochen. Und dann sind aber auch ganz, ganz oft Vereine aus Gurbitz eingeladen, die sich dort während des Kochens vorstellen, niedrigschwellig. Und die erzählen, was die in Gurbitz machen und sodass auch im Prinzip, wenn man in Gurbitz lebt, seinen Stadtteil besser kennenlernt. Wäre am Mittwoch wieder, also wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. Aber wie gesagt, ich bin befangen, das habe ich selber geplant.
Die Sache mit dem Kochen finde ich sehr interessant. Und wo müsste man sich dann melden? Bist du da Ansprechpartner?
Ja, da sind wir ehrlich, bei dem Konzept, also das machen wir eigentlich nicht gerne, weil wir schon eigentlich lieber mit Anmeldungen arbeiten. Aber gerade bei der Sache ist es relativ niedrigschwellig. Also ihr könnt euch bei mir anmelden und das ist uns natürlich immer lieber, wenn wir wissen, wie viele Leute kommen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Bock habt, einfach vorbeikommen. Es war jetzt noch nie so, dass wir gesagt haben, wir konnten es nicht handeln. Also gerade, weil da eben eine Dozentin vom Kochen da ist, die halt wirklich dieses Inhaltliche macht und in der Regel auch einer von uns von der VHS. Am Mittwoch bin ich zum Beispiel mit da, weil alle anderen Urlaub sind.
Wie kann man bei der Volkshochschule mitgestalten?
Übelst gute und übelst wichtige Frage. Weil da bin ich ehrlich, da müssen wir besser werden. Also es ist tatsächlich so, ihr könnt euch immer als Kursleitungen bewerben. Ne, das wäre natürlich so das, wo ihr am meisten mitgestalten könnt. Das läuft dann in der Regel so ab, dass ihr mit einer Kursidee um die Ecke kommt und wir sagen, ja, finden wir gut oder nee, finden wir jetzt nicht so gut. Idealerweise wäre es aber tatsächlich auch so, dass ihr generell auch am Programm von vornherein mehr mitgestalten könntet. Und das ist tatsächlich leider nicht so. Aber generell, also das hat jetzt auch gar nicht unbedingt mit der Zielgruppe oder mit dem Bedarf leichte Sprache zu tun. Das ist generell was, wo wir als Volkshochschule, glaube ich, Luft nach oben haben, würde ich sagen. Was natürlich immer so ist, wie gesagt, immer das Gespräch suchen, wenn ihr Kurse besucht habt, Vorschläge machen, wie kann es besser werden. Das hilft uns und das nehmen wir auch wahr und das arbeiten wir auch ein.
Wie bekommt ihr Ideen für euer Programm?
Ja, er quetscht mich wirklich aus. Ja, wie bekommen wir Ideen für unser Programm? Das ist eine total gute Frage. Ich würde, also für mich, die Frage kann ich jetzt wirklich nur für mich beantworten. Ich tatsächlich durch Zuhören. Und indem ich einfach wirklich viel natürlich auch mit euch arbeite und natürlich auch sehe, wo vielleicht auch noch Potenzial oder wo auch Möglichkeiten sind, dass man euch noch weitere Unterstützung zukommen lassen kann. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche, dass ich wirklich das Glück mit euch habe, dass ich regelmäßig mit euch arbeiten kann und natürlich auch sehe, was dann bei euch hängen bleibt oder was halt eben, wo wir halt nochmal ran müssen vielleicht, ne? Genau, so würde ich jetzt sagen.
Gibt es Menschen mit Behinderungen als Teilnehmer?
Ja, also ganz einfach ja. Also schon alleine, weil ihr natürlich auch Teilnehmer bei uns in den Kursen seid. Aber wir haben da tatsächlich als VHS Dresden, und auch das ist nicht selbstverständlich, wir hatten immer schon Menschen mit Behinderung, die an unseren Kursen teilgenommen haben. Das vielleicht auch nochmal als Erklärung, warum damals, als ich hier angefangen habe, so dieser Schwerpunkt auf dem Thema leichte Sprache lag. Einfach, weil wir festgestellt haben, dass Menschen mit Sehbehinderung besuchen unsere Kurse, hörbehinderte Menschen, Menschen im Rollstuhl. Und wir aber gemerkt haben, dass wir diese inhaltliche Barriere, also diese Barriere mit der leichten Sprache, einfach noch gar nicht abgedeckt haben, noch gar nicht mitgedacht haben. Und das war damals auch der Grund, warum wir uns da auf dieses Thema eigentlich so fixiert haben, beziehungsweise so den Fokus da drauf gelegt haben. Weil wir einfach gesagt haben, okay, die Menschen erreichen wir definitiv noch nicht und die wollen wir aber gerne erreichen, weil das einfach eine wahnsinnig wichtige Aufgabe ist und meiner Meinung nach einer der grundlegendsten Aufgaben von Volkshochschule, eben auch Grundbildung zu machen. Genau.
Was machst du für Kurse zur Inklusion?
Genau, das ist ja jetzt, bezieht sich ja erstmal nur auf die Kurse. Genau, also da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben Kurse, die sind wirklich inklusiv. Also da könnt ihr gut, also Menschen mit und ohne Behinderung lernen da zusammen. Zum Beispiel das, was ich übers Kochen erzählt habe, das ist ein inklusiver Kurs. Da können alle gut hinkommen. So. Dann gibt's Kurse, die sind zielgruppenspezifisch, nennt sich das. Die richten sich nur an Menschen mit Lernschwierigkeiten. Nicht unbedingt, weil ich sage, ich finde das so wahnsinnig wichtig, nur Kurse für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu machen. Das hat einfach was mit der Förderung zu tun. So, das ist zum Beispiel ganz klassisch, wenn wir Lesen- und Schreibenkursen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung machen, dann sind die in der Regel zielgruppenspezifisch, weil da kommt kein anderer hin. Genau. Und dann haben wir aber auch Lesen- und Schreibenkurse hier bei uns vor Ort, wo wir dann sagen, da kann dann halt jeder hinkommen. Genau. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel, Lesen und Schreiben. Also ich mache eigentlich an Themen alles. Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch, politische Bildung, Yoga, Sport. Oh Gott, da merkt man richtig, ich habe eigentlich keine Ahnung, was mein Programm dieses Jahr ist. Kochen ist auch immer so ein wichtiges Thema. Ja, also wir machen eigentlich alles. Also eigentlich immer, wenn ihr sagt, oh Gott, das würde ich gerne mal machen, mache ich mich in die Spur, dass es das dann halt im nächsten Semester gibt. So, das ist so ein bisschen, und auch nur, wenn es mal so anklingt, versuche ich dann immer Dozenten zu finden und das Thema irgendwie zu besetzen. Ja, genau.
Hast du einen Lieblingskurs, den du für Inklusion machst?
Also da natürlich wieder der Kochkurs. Aber genau, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal betont, dass ich den so klasse finde. Also das ist jetzt kein klassischer Kurs, aber ich finde, das NIP ist zum Beispiel sowas, was ich übelst gerne mache, weil, also das Netzwerk inklusive politische Bildung, weil es in dem Sinne eigentlich kein klassischer Kurs ist, aber ich glaube, wir da immer wieder auch wahnsinnig viel voneinander lernen und ich das wahnsinnig cool finde. Also auch ich lerne da immer wahnsinnig viel. Das wäre so, also es wäre eher ein Format, wo ich sage, das finde ich richtig gut, und dass wir das schon seit so vielen Jahren miteinander machen, finde ich richtig gut. Und ansonsten, oh Gott, was ist denn ein inklusiver Kurs, wo ich sage, finde ich richtig gut. Bin ich ein bisschen überrumpelt, Moment. Also ich finde auch alles das cool, wo ich sage, da werden Betroffene selber zu Kursleitern. Wir haben eine Kooperation mit dem PTV, also mit dem psychosozialen Trägerverein, wo es um das Thema Resilienz geht, also Widerstandskraft, wo es auch ganz viel um psychische Krisen geht. Das ist auch so ein Kursformat, das finde ich einfach wahnsinnig gut und wichtig, weil das eher aus der betroffenen Sicht heraus ist.
Und ihr habt ja auch diese wunderbare Trialogreihe, wo es ja jetzt wieder beginnen wird mit dem berühmten Kurs für, eigentlich wäre das auch was für uns Autisten sozusagen, mit der berühmten Reizüberflutung. Und könntest du ja auch noch was dazu sagen, ob das jetzt sozusagen spezifisch auch sozusagen an die ASSler gerichtet ist oder ob das ein bisschen weiter breit ist.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eher eine Kooperation. Damit habe ich inhaltlich gar nichts zu tun. Also da kann ich euch inhaltlich gar nichts zu sagen. Da ist es wirklich eher so, dass da die Leute auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir da in irgendeiner Art und Weise helfen wollen. Und wir halt den Raum stellen und im Prinzip mit die Werbung machen. Das machen die Trialog-Leute aber auch selber. Und ich muss auch immer sagen, ich finde die Themen, die sie da auswählen, auch wahnsinnig gut und wahnsinnig interessant und finde das auch total gut und wichtig, dass das auch bei uns hier vor Ort stattfindet, genau.
Ja, vor allem stelle ich fest, dass bei mir irgendwelche Reizüberflutungen kommen. Ich meine, ich komme damit zwar klar, aber man merkt es ja schon, wenn ich irgendwo gerade bin, quatsch gerade mit jemandem oder esse gerade oder sonst was, und plötzlich grölt da irgendeiner rum in der Werkstatt, dort grülpst doch einer, da pupst noch einer, dann macht da noch irgendeiner ein Geräusch, dann brüllt da, ist da irgendjemand laut, dann wird da jemand wie Arschloch, dann entschuldige das Wort, aber es ist so. Und dann plant da noch zwei Handys und dann noch alles durcheinander, dann gibt's noch Krachgeräusch und dann, ja, das kann ziemlich ablenken, egal was ich mache. Das ist einfach so, mögen zwar manche in der Werkstatt komisch finden, also, hallo? Sind manche vielleicht im wachen Autos bis auch in den behinderten Werkstätten nicht geschult oder was ist da los?
Also ja, gerade die Thematik Reizüberflutung, das betrifft mich selber, deswegen, also, aber aus einem anderen Hintergrund tatsächlich. Und ich finde tatsächlich, das ist was sehr, sehr Unsichtbares und was total Belastendes, weil auch ich einfach ganz viele Veranstaltungen nicht besuchen kann, weil sie mir einfach auch zu laut sind und zu viele Sachen nebeneinander passiert. Deswegen, ja, wahnsinnig wichtiges Thema und versuchen wir auch ein bisschen mehr drauf zu achten, dass das nicht ganz so viel parallel stattfindet.
Frage, welche Reizüberflutungen haben Sie denn?
Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe Panikattacken und dadurch einfach Probleme mit sehr vielen Geräuschen nebeneinander, dass mich das einfach überfordert, weil mir dann einfach, es fühlt sich an, als würde mir manchmal der Filter im Kopf fehlen, Geräusche einzuordnen. Also sind die jetzt relevant, sind die nah, sind die fern, genau. Und das ist auch für mich sowas, warum ich zum Beispiel auch ganz oft Probleme habe, an Veranstaltungen teilzunehmen, weil immer überall eigentlich Geräusche sind. Und für mich ist es total schwer, wenn jemand vorne steht und mir was erzählt und mir was erklären möchte und neben mir findet eine Unterhaltung statt und ihr schwatzt. Da bin ich ja auch immer so, ich sage ja auch immer so, zu viele Geräusche, genau. Da versuche ich also drauf zu achten, aber auch aus eigener Sicht, genau.
Da wollte ich gleich nochmal nachfragen, was die Räume, die Autismusräume und so, ist es schon losgegangen oder ist es jetzt schon, kann man sich noch anmelden?
Genau, der Trialog, genau, das beginnt am Mittwoch, ist wieder ein Termin. Und das ist aber nicht immer über Autismus, das sind immer verschiedene Themen. Da musst du noch mal ins Internet gucken. Da steht zu jedem Termin das Thema mit dabei. Und da kannst du dann eigentlich ganz gut auswählen, was ist für dich interessant. Anmelden müsst ihr euch nicht, das ist ein offenes Format, da könnt ihr jederzeit hingehen. Genau, immer der letzte Mittwoch im Monat, 16 bis 18 Uhr. Und in der Regel ist es hier oben in der B402.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage, was das Thema Kochen angeht. Ist das sowas Ähnliches wie Nachbarschaftshilfe, das, was ihr anbietet? Also dort in Gorbitz, geht das so in die Richtung zufällig?
Also es ist schwierig, weil also wir sind halt ein Bildungsträger und wir müssen Bildung machen. Deswegen ist immer unser Bildungsziel jetzt in dem Fall ist tatsächlich, dass wir einfach gegen Verschwendung, gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen, Lebensmittelwertschätzung eigentlich lernen in diesem Kursangebot. Im Prinzip ist es aber, es richtet sich an die Nachbarschaft, es richtet sich an die Nachbarschaft in Gorbitz hauptsächlich, einfach auch um mehr Teilhabemöglichkeiten kennenzulernen, ne? Also man fühlt sich ja auch ganz oft so ein bisschen abgehängt und hat das Gefühl, man kann nichts verändern. Und es gibt eigentlich auch gerade in Gorbitz, es gibt so viele tolle Vereine, wo man sich beteiligen kann, wo man mitmachen kann. Und es ist ja auch, wenn wir auch in solchen Sachen mitwirken, das ist ja, da bewegen wir ja auch was. Und das wollen wir eigentlich zeigen, also auch diesen Aspekt, wie wichtig das ist eigentlich, dass wir in Vereinen teilhaben, dass das auch für uns ja der erste Schritt wirklich ist, dass wir politische Bildung machen, ne? Also diese kleine Ebene und nicht immer nur diese große Ebene denken und uns immer nur auf diese große Ebene vorbereiten. Es sind wieder Wahlen. Oh Gott, und was passiert jetzt und was passiert jetzt mit den Wahlergebnissen, sondern dass wir sagen, nee, wir können doch auch in kleinen was erreichen. Und das ist eigentlich so das Ziel, na klar, auch Leute bekannt zu machen, aber ich würde es nicht unbedingt Nachbarschaftshilfe nennen, da sind andere Vereine für zuständig.
Mit welchen Initiativen arbeitet die VHS zusammen?
Mit allen, die mit uns arbeiten wollen, würde ich jetzt mal so sagen. Also tatsächlich, wir sind ja als Volkshochschule Dresden fürs Stadtgebiet Dresden zuständig und ich würde jetzt fast sagen, Kooperation gibt es im ganzen Stadtgebiet, also zum Beispiel auch mit dem Schlösserland, mit den Kunstsammlungen, also mit sehr, sehr vielen TrägerInnen, mit TrägerInnen wie zum Beispiel der Heinrich Böll Stiftung, ja, genau. Also eigentlich wirklich mit ziemlich allen, aber die Art der Zusammenarbeit ist halt immer unterschiedlich. Also das kommt halt auch immer drauf an. Ich würde so sagen, so wie wir im NIP zusammenarbeiten, so schön, das ist einzigartig.
Annika, das war eine prima Überleitung jetzt zu unserem wunderbaren Thema. Wir reden ja jetzt gleich mal im nächsten Abschnitt über das Netzwerk Intensive Politische Bildung und da können wir gleich mal noch eine Anschlussfrage stellen. Passend durch diese ganzen Initiativen und durch das Netzwerkaufbau ist es ja auch die Idee dann auch gekommen, das Netzwerk Intensive Politische Bildung sozusagen in Dresden auch zu installieren. Gab es Vorbilder auch aus anderen Städten oder aus dort? Genau.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, als wir angefangen haben, gar nicht so unbedingt in anderen Städten umgeguckt, bin ich ehrlich, würde aber fast sagen, das gibt es in anderen Städten nicht. Also, aber das ist jetzt eher so die Erfahrung, die wir später gemacht haben. Meine Idee tatsächlich damals war, dass wir einfach mal gucken, was findet eigentlich in der Stadt Dresden schon an politischer Bildung statt, damit wir nicht alles doppelt und dreifach machen. Das war die Idee ursprünglich dahinter, dass das so groß geworden ist und dass das so cool geworden ist, konnte eigentlich keiner ahnen, was natürlich auch an euch als Selbstvertretungen liegt, ne? Also das liegt ja gar nicht nur an uns, oder das liegt eigentlich hauptsächlich an euch. Und ich glaube, das ist einmalig. Also weiß ich jetzt nicht, belehrt mich eines Besseren, aber ja, ich glaube, da müssen wir uns auch gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil ich glaube, sowas gibt's woanders nicht.
Was ist das, ein Netzwerk für inklusive politische Bildung für dich?
Für mich ist das tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, das kann man gar nicht so in Worte fassen. Ich glaube, wenn ich jetzt so überlege und wenn ich jetzt so mir die letzten Jahre so angucke, ist es, glaube ich, das, worauf ich am meisten stolz bin. Also, weil ich einfach wirklich, wirklich Wahnsinn finde, was daraus geworden ist und weil ich einfach so Wahnsinn finde, wie wir dort zusammenarbeiten, wie wertschätzend und wohlwollend wir da zusammenarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich, wie ihr jedes Mal wieder kommt in eurer Freizeit und eure Ideen einbringt und eure Leidenschaft natürlich auch einbringt. Und auch das, was dann an Veranstaltungen daraus entsteht, wie gesagt, ich glaube, das ist, das ja, macht mich irgendwie immer sehr, sehr stolz.
Macht ja die Arbeit mit den Selbstvertretern Spaß?
Oh Gott, ich habe jetzt ganz kurz überlegt, ob ich sarkastisch antworte und Nein sage, aber ich glaube, es ist rausgekommen, das ist richtig geil. Also ich würde auch immer sagen, das ist tatsächlich auch das, was mir an meiner Arbeit eigentlich am meisten Spaß macht, dass ich eigentlich immer sofort, dadurch, dass wir so eng zusammenarbeiten, immer sofort ein Feedback habe. Und auch das ist nicht selbstverständlich, auch dass immer so diese Rückmeldungen sofort kommen, das haben wir auch in anderen Kursen nicht. Und deswegen, ja, es macht mir wahnsinnig Spaß. Und vor allem, was mir so Spaß macht, ich habe den Anspruch an meine Arbeit, gar nicht, dass ich alles weiß, sondern dass ich immer noch weiter lerne. Und ich das wirklich, also mit jeder Veranstaltungsplanung, die wir zusammen machen, lerne ich einfach so wahnsinnig viel, was so wichtig ist und was mir auch im Alltag hilft. Deswegen, das ist ja mit das Beste.
Da haben wir ja in dem Fall zum Thema Zusammenarbeit ja noch ein paar Stichworte, die in den nächsten Wochen und Tagen ja noch relevant sein werden. Entschuldigung, darf ich mal. Und dann kommen wir zum ersten Mal zum Zusammenarbeit mit dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Wird das dann weitergehen? Wird die Rolle des Netzwerks in ZSL oder die Zusammenarbeit mit dem ZSL eine Rolle spielen? Vielleicht auch bei der Erstellung von neuen Kursen oder bei Hilfe zur Selbsthilfe?
Also grundsätzlich, also ist es ja so, ihr seid ja als Selbstvertreter im ZSL mit drinne und also es wäre dann für mich in dem Fall so, dass ihr es mitbringen müsstet ins NIP, ne, und dann nehmen wir es natürlich mit auf. Es gibt aber mit dem ZSL auch an anderen Stellen Überschneidungen, was Förderprojekte angeht, wo es auch um die Weiterbildung Ehrenamtlicher geht, was jetzt noch nicht so ganz spruchreif ist, deswegen möchte ich da jetzt auch noch nicht so viel sagen. Aber das läuft alles so ein bisschen parallel und klar, die Zusammenarbeit ist definitiv da und es wird aber wahrscheinlich einfach nicht so sein, dass ich jetzt in Person in jeder Sitzung vom ZSL mitsitze, sondern dass ihr das im Prinzip fürs NIP macht und dann mitbringt.
Was machst du eigentlich bei NIP hauptsächlich?
Mädchen für alles. Also eigentlich die Organisation im Hintergrund. Also ich sammle eure Themen, worauf habt ihr Lust, was wollt ihr besprechen? Dann mache ich die Einladungen. Manchmal, wenn es jetzt eine sehr lange Pause ist, dann trete ich euch nochmal auf die Füße, dass ihr dran denkt, dass das NIP wirklich ist. Aber das klappt eigentlich in der Regel sehr, sehr gut. Und ansonsten eigentlich das, was so die Selbstvertretung ist bei Veranstaltungen, macht eigentlich hauptsächlich ihr. Das finde ich auch wichtig, dass das ihr macht und gar nicht so unbedingt über mich läuft. Ja, also eigentlich eher so im Hintergrund die Rahmenbedingungen stellen, dass ihr wirklich nur kommen müsst und euch über eure Themen unterhalten könnt.
Wie stellst du dir das nächste Jahr und die weiteren Ziele für das NIP und die Selbstvertreter vor?
Also wie ihr euch die Ziele vorstellt für die Selbstvertreter, das müsst ihr natürlich sagen, ne? Und das ist ja eigentlich auch das Gute am NIP, dass ihr ja da eigentlich die Richtung vorgebt, was ihr gerne machen wollt und wo ihr hin wollt. Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, also ich habe jetzt für die NIP fürs nächste Jahr gar nicht so eine feste Vision, dass ich sage, da und da will ich hin, weil ich dann ja schon wieder von oben herab vorgeben würde, wo läuft's hin. Und das will ich nicht. Also das werden wir, denke ich, dann im Oktober auch nochmal besprechen, wie wir jetzt weitermachen. Was sind die Themen, die für uns interessant sind? Was ich total schön fände, was ich schön fände, wäre einfach, wenn wir mit dem ganzen Thema Vernetzung nochmal ein bisschen weiterkommen. Beim letzten Netzwerktreffen hat sich QABIS ja vorgestellt. Das fände ich einfach schön, also QABIS Leipzig vorgestellt, das fände ich einfach schön, wenn die Idee vom NIP vielleicht noch in andere Städte übertragen wird. Da hätte ich auch einfach Bock drauf, weil ich das einfach cool fände, wenn wir da auch noch weitere Unterstützung kriegen. Und ansonsten auch klar, dass wir auch immer wieder gucken, wie arbeiten wir miteinander, also wie arbeitet ihr als Selbstvertreter miteinander. Aber das liegt im Endeffekt in euren Händen, genau, das zu entscheiden.
Und es gibt ja im nächsten Jahr eine wunderbare Möglichkeit der Vernetzung im Rahmen einer weltumspannenden Veranstaltung, die da in Berlin stattfindet. Und deshalb wollten wir ja gerne mal fragen, Entschuldigung. Ist dir der Begriff Global Disability Summit ein Begriff? Gerne, aber wir hatten jetzt schon Vorbereitungstreffen gehabt, wo wir auch eingeladen worden sind zu dieser großen UN-Veranstaltung, die vom Bundeswirtschaftsministerium federführend mit Jordanien und eben einer großen Netzwerk organisiert wird, das dann Anfang April sozusagen ein großes Treffen verschiedener Organisationen in Berlin stattfinden lässt, wo entsprechend auch Vorträge stattfinden, Foren stattfinden, auch so ein Markt der Möglichkeiten wie etwa auch bei unserer Aktionswochen im Mai, wo dann entsprechend auch ein großes Abschlussdokument erarbeitet wird und dort auf entsprechend Forderungen aufgestellt werden zur Gesamtentwicklung der UN-Behindertenrechtskonvention, aber auch entsprechende praktische Umsetzung. Könntest du es dir vorstellen, dort eine gewisse Rolle zu spielen oder nicht?
Ja. Global Disability ist halt das, was das Behinderten, also die Behinderten von der ZSL, von allen Vereinen von ZSL, Zentrum Selbstbestimmtes Leben in ganz Deutschland, ISL heißen die, und die treffen sich von, die kommen von Jordanien, hat das halt erfunden, die wollten, die sind halt dort, die kommen dann dort an und wollen ein Behindertentreffen für ganz Deutschland, ganze Welt machen, so kann man sagen. Und das wird dann halt ein Kongress geben für die Menschen mit Behinderung. Da können wir uns mitbeteiligen als Selbstvertreter eben halt. Und da machen wir, da haben wir halt jetzt gerade so bei unsere Überlegungen gemacht, dass die ganzen Selbstvertreter, die wir hier in Dresden haben, dass wir was organisieren, dass wir auch ein Teil der die nicht die Unterstützer sind, sondern die Selbstvertreter, dass die Selbstvertreter auch was die Aufgaben geben können. No.
Da würde ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, kommt drauf an, worum es denn geht. Das also genau, also klar, also wie gesagt, also mein Fokus ist derzeit erstmal noch Sachsen, ne? Das NIP in Sachsen bekannter zu machen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt bei sowas gerne auch mal einen Vortrag halten oder, keine Ahnung, eine Fishbowl oder so, ne, also was auch eine andere Methode ist, machen, gerne, dann können wir das auch gerne zusammen ausarbeiten. Grundsätzlich, wie gesagt, wäre mir da aber trotzdem auch wichtig, dass ihr das hauptsächlich als Selbstvertreter macht und wir als Unterstützer halt nur euch am Ende das Werkzeug an die Hand geben. Und selbst wenn es halt mal sowas ist, dass wir uns dann vielleicht mal im Januar, Februar angucken, was gibt es überhaupt für Methoden, mit denen man arbeiten könnte bei so Konferenzen. Das können wir natürlich auch mal machen. Dafür müssen wir dann aber wissen, worum es konkret geht. Genau. Wann ist die? Also ich habe das Datum nicht mitgekriegt.
Halt. Die ist halt von 31.03.2025 bis zum 3.04.2025. Sagen wir mal, ja, dritten, ja, vierten. Und das ist halt ein Behindertentreffen in Berlin, findet das statt. Und da treffen sich alle von Menschen mit Behinderung. Ein Thema, Selbstvertretung. Und da haben wir halt überlegt, dass wir die Selbstvertreter, das auch werden demnächst in den Netzwerk inklusive politische Bildung, das auch vorstellen, was wir machen wollen.
Genau, also das wäre jetzt auch meine Idee. Also das ist für mich definitiv ein Thema fürs kommende Netzwerktreffen, dass wir da dann halt auch einfach nochmal schauen, wer möchte, was wollt ihr überhaupt, ist das überhaupt umsetzbar, und dass wir dann natürlich als Unterstützer gucken, wie können wir es mit begleiten. Genau, das wäre so das, was ich jetzt so dazu sagen könnte. Ich habe wirklich noch gar nichts von gehört, bin ich ehrlich. Aber es richtet sich ja auch eher an euch, also von daher.
Du bist ja beim Netzwerk für inklusive politische Bildung. Seit wann bist du dabei?
Wir haben es als Volkshochschule tatsächlich mit gegründet. Also ich bin von Anfang an mit dabei. Anfangs war das noch so, dass wir ganz viele Unterstützerinnen waren und eigentlich ganz wenig SelbstvertreterInnen. Und dann sind ab, ich glaube Mitte 2017, sind ganz viele SelbstvertreterInnen dazugekommen und tatsächlich fast alle dabei geblieben, bis auf Ihr seid ein bisschen später dazu gekommen, ich weiß aber auch nicht mehr wann. Also, okay, weil ich kenne, den Markus kenne ich noch, da hat er in Kleinwachau gearbeitet, und so sind wir irgendwie, glaube ich, zusammengekommen, aber 100 Jahre her.
Wir hatten in letzter Zeit auch schon eine aufgebaute Zusammenarbeit mit der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik in der Demokratie in Dresden an der TU, und da hat die Frau Katrin Marquardt, also die verantwortliche Mitarbeiterin, dann dort uns einmal als Test diese wunderbaren Testkarten mitgegeben aus ihrem Politik-Sammelspiel, um entsprechende wichtige politische Fragen sozusagen auch kurz zu erläutern. Da hatten wir jetzt auch die Frage, ist Politik ausgewogen? Könnt ihr auch dazu mal.
Genau. Puh. Total wichtige Frage. Ist Politik ausgewogen? Da gibt es so viele Ebenen, um auf die Fragen zu antworten. Ich glaube, wenn es jetzt rein um diese ganze Thematik geht, Verständlichkeit, denke ich, müsste Politik noch wesentlich mehr tun, um für mehr Menschen verständlich zu sein und dann auch wirklich in dem Moment ausgewogen zu sein. Also ich glaube, wenn ich nicht verstehe, was da passiert, ist es halt auch schwierig, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob das, was da passiert, ausgewogen ist oder nicht. Genau.
Mal eine Judith-Frage. Wie erklärt man Kindern eigentlich Politik?
Jetzt muss ich mich outen. Ich habe keine Kinder, ich habe Katzen. Und die sind, was das Thema angeht, tatsächlich leider nicht so interessiert. Total, total schwierige, total spannende Frage. Wie erklärt man Kindern Politik? Ich muss immer sagen, ich habe das Gefühl, dass also meine Eltern in dem Punkt vieles richtig gemacht haben, dass es tatsächlich nie Fragen gab, die wir nicht stellen durften. Ich bin tatsächlich die Generation, ich war, als die Anschläge auf die Twin Tower passiert sind, also 9/11 passiert ist, in Amerika, da war ich, das war 2001, da war ich 11. Und das war tatsächlich einfach so, dass ich da mit meinen Eltern gelernt habe, was ist da passiert und auch dieses Entsetzen gelernt habe und meine Eltern eigentlich immer auch ganz viel versucht haben, da unsere Gefühle und unsere Angst einzufangen, war wahrscheinlich aus heutiger Sicht, würde man sagen, pädagogisch nicht richtig, ist mir aber wahnsinnig im Kopf geblieben, weil ich mich da als Kind sehr, sehr gut durch diesen Prozess mit durchbegleitet gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen eigenen Kindern so machen würde, aber ich glaube, das war einfach auch aus dieser Situation herausgeboren. Und ansonsten hat mein Papa mich zum Beispiel auch immer ganz viel mit zu den Wahlen genommen. Ich durfte immer mit in die Wahlkabine, er hat mir das alles erklärt, wie läuft das ab. Ich fand das immer total toll, das so mitmachen zu dürfen. Und ich glaube, deswegen ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft entstanden, Politik halt wirklich niedrigschwellig zu machen und zu gucken, okay, wie kann man es am besten allen verständlich machen. Ja, aber wie gesagt, ich habe Katzen, keine Kinder.
Was sollen unsere Hörer noch über die Volkshochschule wissen?
Also hauptsächlich ist, glaube ich, immer wichtig zu wissen, dass es uns als Volkshochschule gibt, dass wir ganz viele Themen machen, dass wir da natürlich auch versuchen, neutral zu sein oder eigentlich auch neutral sein müssen, dass das uns immer ein Anliegen ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist zu wissen, dass wir schon auch mit allen, für alle Menschen da sind und dass wir mit allen Menschen arbeiten wollen und dass man keine Angst haben muss, zu uns zu kommen.
Und dann habe ich noch eine kleine Abschlussfrage. Hast du eigentlich noch selber Fragen an uns?
Habe ich Fragen an euch? Habt ihr euch wohlgefühlt? Hat es euch gefallen? Wie war es heute immer? Sehr gut. Können ja einfach mal die Runde rummachen.
Also mir hat es heute sehr gefallen in der Volkshochschule, auch dass sie uns heute sehr viel erklärt haben über die Volkshochschule.
Ich schließe mich da an. Das war auch sehr wissenswert, sehr informativ.
Ich fand es auch gut, habe so gut zugehört, wie ich konnte. Bin leider mal kurz darüber Gedanken woanders gewesen. Ja gut, tut mir leid, ist auch jetzt gerade schon nicht zu sagen, weil ist eben manchmal so, kann ich dafür, wird dafür? Ja, nicht. Ist eben durch meinen Autismus so. Und ich stehe auch zu meinem Autismus, ich mache daraus kein Geheimnis. Das wäre blöder, wenn es wäre, weil sonst würde es zu viele Probleme geben, hat man alles auch schon in der Werkstatt gehabt. Ich sag's nur dazu. Tschüssi.
Also ich fand die Nachmittag in der Volkshochschule auch sehr informativ, sehr inforeich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal in anderem Kontext zum Podcast treffen, zum Beispiel im Netzwerk mal eine Runde rummachen. Aber damit weniger Fragen, weil da sind wir einige, ja, dass wir im Netzwerk vielleicht nochmal einen Podcast aufnehmen fürs Netzwerk.
Es war sehr aufschlussreich heute, eigentlich wie immer mit dir. Das ist eigentlich sehr bekannt. Und ich wünsche mir, dass das in Zukunft weiter fortgeführt wird.
Annika, vielen Dank auch nochmal für die reichlichen Informationen und die Eindrücke, die du jetzt uns von der schönen Arbeit der Volkshochschule gegeben hast. Und einen kleinen Aspekt noch, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, würde Chris wahrscheinlich auch sehr interessieren. Wie sieht das dann mit inklusiven Inhalten der Volkshochschule im Netz aus?
Oh, also da ist schon für grundsätzlich so ein bisschen das Problem, überhaupt eine Plattform zu finden, die gut verständlich ist. Also gerade wenn wir da auf diesen Aspekt leichte Sprache gucken. Wir haben als Volkshochschule eine Lernplattform, das nennt sich VHS Cloud. Also VHS Wolke, dort kann man Videos hochladen, dort kann man aber auch streamen in dem Sinne. Ich persönlich finde es, was jetzt die Barrierefreiheit im Sinne der Verständlichkeit angeht, nicht ideal. Muss aber auch immer sagen, da sind wir natürlich auch immer drauf angewiesen, auf Erfahrungen. Ich persönlich finde es schöner, euch Präsenzraum zu sehen, deswegen, also vor Ort zu sehen. Deswegen biete ich jetzt inklusive Inhalte nicht so viel an, muss da aber passen, weil ich nicht weiß, ob vielleicht meine Kollegen was machen. Aber da ist der Rahmen für mich schon schwierig, muss ich sagen, ja.
Ja, ich fand es auch sehr gut, dass du da warst und dass du auch den Podcast angenommen hast. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken von uns allen, dass du bereit warst, dass du so eine über erklärte Fragen, viele Erklärungen uns gegeben haben, informative. Und das hat mich sehr, und das hat uns sehr inspiriert auch. Und ja, das wollten wir uns ganz herzlich bedanken. No?
Nee, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für euer Interesse. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr das zusammenschneidet, weil es ist ja dann doch einiges an Informationen. Dankeschön.
Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend.
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Lebenshilfe Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.